Positiv bleiben heißt das Motto. Eintracht hat seit 2 Wochen nicht mehr verloren. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studio Blau-Gelb. Wir haben nicht so viel durchgewechselt wie Daniel Scherning in Münster. Selbe Konstellation wie letzte Woche. Lars ist bei mir. Aber erstmal, Lars, die Frage, hast du dir gestern Schnuppen geholt?
Nee, aber ich habe die Regenjacke auch wirklich tief zugezogen.
Lars war vermummt gestern. Komplett.
Ja, weil diese Münsteraner Haupttribüne echt zugig war. Da pfiff der Regen richtig rein. War unangenehm.
Ja, oder dafür bauen sie dann eine schöne neue Tribüne und den Rest ja dann auch noch um.
Genau, das, was da kommt, ist dann wieder so ein schönes Beispiel dafür, wie es gehen kann mit einem neuen, schönen Stadion, mit vielleicht einer konkreten Vision, wie es in der Zukunft aussehen kann. Aber aktuell müssen wir uns ja mit dem Tagesgeschäft bei der Eintracht beschäftigen.
Richtig, und das heißt 1-1 in Münster. Leistungssteigerung gegenüber dem Hertha-Spiel, was nicht schwer war, wenn wir mal ehrlich sind, aber in der ersten Hälfte ja dann auch mit etwas Dusel und RTH.
Ja, aber es ging ja erstmal brutal gut los.
Das stimmt.
Nicolao schlägt den langen Ball, Polter leitet ihn weiter.
Tetschi. Überragend übrigens weitergeleitet. Ich habe es mir jetzt gerade nochmal angeguckt. Ja, das Tetschi war geil, das war nicht so einfach.
Zweitschnellste Tor der Zweitliga-Historie. Ex-Löwe Benny Siegert behält seinen Rekord. Das schnellste Tor hat er allerdings im Trikot vom SVW in Wiesbaden gemacht.
0,5 Sekunden schneller.
Ja. Trotzdem hat Tetschi sein erstes Eintracht-Tor erzielt. Zum ersten Mal den Flickflack ausgepackt. Blöd nur, dass dieses zarte Pflänzchen der Euphorie, das damit aufgekeimt ist, dann sofort wieder zertrampelt wurde. Durch eben diesen, ja, dämlichen Foul-Elfmeter, gefühlte, es waren ja noch nicht mal 3 Minuten später, wenn man den Jubel und den Anstoß und alles mit einberechnet.
Netto Spielzeit war es weniger als 3 Minuten. Ja, das ist, aber nochmal zu dem Flickflack, würdest du den auch hinkriegen?
Nein.
Ich finde, das sollten wir mal trainieren.
Purzelbaum
das,
vielleicht.
Das Ziel ist es, Lars Rücker kann zur neuen Saison auch so einen Flickflack. Vielleicht haben wir ja jemanden in der Community, der ihm das beibringen kann. Irgendeinen Turner.
Nee.
Doch, gute Idee. Wenn ihr das könnt, sagt mal Bescheid. Du sagst es gerade, zartes Pflänzchen, es war irgendwie so ein bisschen Déjà-vu zum Hinspiel, was das angeht. Da war die Führung etwas später, aber auch da gab es postwendend den Ausgleich. Und jetzt komme ich zurück zu meiner Eingangsfrage. Danach hatten sie auch ein Stück weit Dusel und RTH vor der Halbzeit.
Ja, das waren schon 2 brutal gute Situationen von Münster. Aber es zeigt dann eben auch, dass es ein wirklich unattraktiver Abstiegskampf war, dass da keiner von reingegangen ist. Ne? Also da haben beide
Mannschaften. Dass Eintracht einen super Torwart hat.
Ja, das natürlich auch. Aber es war jetzt einfach kein Fußball-Leckerbissen und andere Mannschaften hätten diese Situation dann doch härter bestraft. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Das kann schon sein. Torben Hoffmann sagte nach dem Spiel auch so etwas wie, das war wieder nicht vergnügungssteuerpflichtig. Da hat er nicht Unrecht. Im zweiten Durchgang fand ich die Eintracht dann spielerisch auch etwas besser. Sie sind dann auch so ein bisschen in die Kontersituation gekommen. Mit der Reinnahme auch von Rayon Philippe. Yannis Nicolaou köpft noch einen erst an die Latte und dann springt er an den Pfosten und dann wieder raus. Da hat dann vielleicht auch ein Stück weit das Glück vorne mal gefehlt. Aber Daniel Scherning hatte es unter der Woche im Gespräch mit uns angekündigt, dass es zu personellen Veränderungen kommen kann, dass es auch passiert.
Ja, er hat aber auch gesagt, vielleicht ändere ich gar nichts.
Ja gut, dann, wie man das dann macht. Ja. Ne? Man will es ja dann auch vielleicht nicht irgendwie gleich so ganz tief in die Karten gucken lassen, aber es war ja schon zu erwarten, dass sich einiges verändern wird.
Ja, zum Teil erwartbar, zum Teil überraschend. Also ja, so ein bisschen hatte ich es im Gefühl, dass er Ermin Bicakcic rausnimmt und dass Paul Jäckel ein Comeback von der Tribüne in die Startelf hinlegt. Der hat das auch ganz gut gemacht. Mal abgesehen von seinem Querschläger, der dann zum Einwurf führt, der dann zur Elfmetersituation führt. Ja. Aber dieser Platz in Münster, das hatte wenig mit einem Fußballfeld zu tun, eher.
Kannst du Kartoffeln roden?
Ja. Kuhwiese, würde ich es benennen.
Ja, er hat jetzt auch keinen Halt vor großen Namen gemacht bei den Wechseln. Ne? 6 neue in der Startelf im Vergleich zu Berlin. Unter anderem Ermin draußen, wie du gerade schon gesagt hast, Rayon Philippe auch draußen. Auch das kann ich irgendwie verstehen, das war jetzt auch nicht das erste Mal, das hatten wir ja schon mal, dass man dann so einen nochmal als Joker bringen möchte mit dem Speed. Die Nationalspieler, die jetzt auf Länderspielreise waren, spielten gar keine Rolle, wie Čačić draußen, Ivanov nicht im Kader, war ein bisschen angeschlagen, Szabo war auch nicht im Kader. Tetschi, richtiges Händchen gehabt.
Aber danach auch leider ziemlich schnell abgetaucht.
Ja, das stimmt.
Ja. Ich bin so ein bisschen ratlos gerade.
Bist ein bisschen ratlos.
Ja.
Sind wir alle,
also, wir haben die Viererkette gesehen, das haben sich viele Leute gewünscht, aber es war jetzt auch noch nicht das Allheilmittel.
Aber es war ja auch nicht, es war ja anfangs eine Viererkette, die dann irgendwie doch zur Dreierkette wurde. Also
genau, als Sven Köhler sich dann zurückgezogen hat.
Genau.
Der ein ordentliches Spiel gemacht hat in beiden Rollen.
Ja, fand ich auch.
Auch er hatte so seine Phase, in der ihm nicht so viel gelungen ist, aber so alles in allem war das schon echt solide. Aber
hat so ein bisschen den Sonderbewacher für Fridtjonsson gemacht irgendwann.
Aber das gilt ja halt für die gesamte Mannschaft. Reicht dir in dieser Saisonphase noch solide?
Nein, eben nicht. Ja. Und es ist ja auch, wie Torben Hoffmann es gesagt hat, er hat danach auch noch gesagt, für die kommenden Aufgaben müssen sie sich steigern, wenn sie noch die ausreichenden Punkte holen wollen. Weiterhin, es war besser als Berlin, aber immer noch nicht gut. Da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Was ich in Münster auch übrigens interessant fand, war, das war schon vor dem Spiel, der Stadionsprecher, das wirkte alles so ein bisschen improvisiert. Das hatte so ein leichtes Regionalliga-Flair, aber irgendwie auch sympathisch. Und der hat vor dem Spiel schon die Fans alle komplett heiß auf Abstiegskampf gemacht. Der moderiert dieses Spiel an mit heute Abstiegsknaller, Keller-Krimi, Münster gegen Braunschweig, wir wollen hier die drei Punkte holen.
Ja, der war zum Anpfiff schon heiser
gefühlt. Der war schon komplett einmal durch, aber ich fand dieses Mindset irgendwie interessant. Mhm. Das schien wirklich so, ja, wir haben Bock auf Abstiegskampf. Weil die sich natürlich auch irgendwie, für die war es klar, dass es so laufen wird. Ich meine, Eintracht sagt das auch. Erstes Ziel, auch schon vor der Saison, war das formulierte Ziel, ist der Klassenerhalt. Aber das fand ich schon irgendwie so einen interessanten Randaspekt. Mal abgesehen von der noch viel interessanteren Münsteraner Vereinshymne, die von irgendeinem Tenor eingesungen wurde. Kriege ich jetzt aber nicht mehr zusammen.
War in etwa so gewöhnungsbedürftig wie das Halbzeitlied beim SC Paderborn.
Ja, da habe ich ein Trauma immer noch.
Ja. Du wolltest mich was fragen.
Ja, habe ich jetzt vergessen. Jetzt muss ich mich erstmal kurz zurückziehen, nachdem du das wieder aufgebracht hast.
Ja, aber dieses Thema, der Stadionsprecher ist heiß. Irgendwie alle Leute im Stadion wirkten deutlich positiver. Ja, das ist ja auch so ein Thema, das die Eintracht auch entfachen könnte, aber sie muss es halt mal tun. Nach dem Spiel steht dann Ron-Torben Hoffmann unten in der Mixed Zone, gibt ein Interview und der sendet dann halt solche unmissverständlichen Signale. Der erzählt, dass die Mannschaft sich unter der Woche mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle getroffen hat, um sich auch mal deren Sorgen, Nöte, Probleme anzuhören. Das sind doch Themen, die du viel, viel offensiver nach außen tragen musst, wenn du willst, dass diese Stadt, diese Fans, die Leute im Allgemeinen, die auch nur ein bisschen was für die Eintracht übrig haben, dir wieder folgen. Aber im Moment wirkt es so, ja, als würde so ein bisschen darauf gehofft, dass es irgendwie von außen passiert, dass da wieder Kraft und Glaube und sonst was reinkommt. Aber dafür muss Eintracht einfach wieder selber was tun.
Wir hatten das, glaube ich, vor 2 Wochen schon mal. Es fehlt so ein bisschen auch wenn das im Abstiegskampf ein bisschen widersprüchlich klingt, aber es fehlt irgendwo so ein Stück weit die Siegermentalität. Also ich beziehe das explizit jetzt nicht ausschließlich auf die Mannschaft, sondern auf den Gesamtverein und auch auf das gesamte Umfeld, auf die Fans. Es wirkt immer so ein bisschen so, als wenn gerade auch unter den Fans sich viele schon irgendwie auf die dritte Liga einstellen und man nur darauf hofft, dass vielleicht die anderen es noch verkacken, dass die anderen noch schlechter sind als man selbst. Und das ist etwas, wo man rauskommen muss. Ich meine, man kann das auch noch größer ziehen, nicht nur bezogen auf diese Saison, sondern auf diese Dauerkrise, die ja eigentlich seit 2018 herrscht. Man muss irgendwie wieder hinkommen von wir waren mal geil wir werden wieder geil. Wie werden wir denn wieder geil? Wie werden wir denn wieder jemand? Ich meine, guck dir zum Beispiel die Schalke an. Da herrscht permanent Chaos und Dauerdruck und die sind längst nicht da, wo sie sein wollen, aber die denken immer noch, sie wären der fußballerische Nabel der Welt. Und das ist eine, man kann natürlich drüber reden, wann Selbstbewusstsein ungesund wird, aber ein Scheibchen davon könnte man sich in Braunschweig vielleicht auch abschneiden und muss wieder auf in dieses Mindset kommen, meiner Meinung nach. Natürlich wird das auch von Erfolg bedingt, das heißt, die Mannschaft kann dazu ihren Teil beitragen, muss sie sogar. Das ist so ein Stück weit so eine, ich nenne es mal toxische Atmosphäre oder Situation, in der man da sich befindet, wenn man das nicht hinbekommt. Und das muss jetzt irgendwie aus dem Inneren heraus wieder passieren, damit es auch überschwappt auf den gesamten Club und auch auf das Umfeld.
Ja klar, die Mannschaft kann ja auch nur das auf dem Rasen beeinflussen. Aber irgendwie muss es doch ein Mittel geben, dass dieser Club wieder die Leute hinter sich bringt, dass, oder von mir aus auch die Wagenburg aufbaut, seine Fans mit reinnimmt und das bis Saisonende seriös und mutig zu Ende spielt, selbst wenn es dann am Ende nicht reichen sollte. Nur gerade, ja, hat man den Eindruck, dass ein Großteil dieses Clubs auf Tauchstation ist.
Bisschen, ja, stimmt.
So. Klar, du brauchst jetzt auch nicht mit irgendeiner pfiffigen Marketingkampagne um die Ecke kommen. Da gab es ja schon einige, die sich dann so mit den Saisonverläufen in Luft aufgelöst haben. Ich erinnere mich da an Arsch hoch in der Zweitligasaison, in der dann am Ende der Abstieg, glaube ich, folgte, mit Thorsten Lieberknecht und noch ein paar andere Kampagnen. Aber ja, ich finde, es braucht jetzt auch einfach so eine glaubhafte, motivierende Kommunikation nach außen. Und niemand an der Hamburger Straße darf darauf hoffen, dass quasi so ein positives Mindset einfach auf dem Fingerschnipp von außen entsteht, weil man dem Club irgendwie gewogen ist.
Würde ich so unterschreiben, ja. Das ist so ähnlich habe ich das gemeint. Es wirkt so ein bisschen ratlos teilweise in der aktuellen Situation, in der man sich befindet. Und die gibt's ja jetzt nicht erst, die ist ja nicht neu. Also es ist ja eigentlich seit Jahren immer wieder das Gleiche, worüber wir uns dann auch hier unterhalten oder intern drüber sprechen. Und das muss jetzt kommen in den kommenden Wochen. Ich meine, es war jetzt, Ulm hat gewonnen. Die sind jetzt auf einen Punkt herangerückt.
Regensburg hat gewonnen.
Münster ist immer noch 3 Punkte weg, eigentlich 4, wenn man das Torverhältnis mit reinrechnet.
Ja, von diesen 4 Teams da unten drin hast du halt die geringste Aufbruchsstimmung, wenn du überhaupt welche hast.
Ja, so ist es.
Und das ist schon bedenklich, so kurz vor Schluss, zumal die Aufgaben auf dem Papier ja jetzt nicht einfacher werden. Freitag kommt Paderborn, dann geht's zum HSV, dann kommt Kaiserslautern. Das sind echt dicke Bretter. Und diese Hoffnung darauf, dass man gegen die spielerisch besseren Gegner der Liga besser aussieht, die hat sich ja zuletzt auch nicht so bewahrheitet.
Mm-mm. Nicht wirklich. Jetzt sind wir schon wieder bei Hertha. Ich meine, in der Hinserie hat es geklappt mit einem Sieg gegen Hamburg, auch einem guten Spiel in Paderborn, wenn ich das recht auf dem Schirm habe, aber das sind alles Teams, die da jetzt nach ganz oben schielen und ihre Punkte auch brauchen, sagen wir es mal so.
Ja, beim SC Paderborn muss man jetzt fast schon drauf hoffen, dass Kwasniok mit der ganzen Truppe auf irgendein Schützenfest da in Ostwestfalen geht. Aber das wird ja nicht passieren.
Aber es ist auch schade, dass man solche Gedanken dann häufig mit den Worten, man muss hoffen, einleitet. Damit sind wir wieder bei dem Thema, was wir eben gerade
angeschaut haben. Ich glaube, wir haben gestern auf der Rückfahrt von Münster 20 Mal die Sätze mit man muss hoffen begonnen.
Ja, und das ist ja traurig eigentlich.
Tja, und positiv vielleicht, wir waren zusammen beim Auswärtsspiel und Eintracht hat wieder nicht verloren. Aber wir sind aktuell diese Saison nur für Unentschieden gut.
Das stimmt.
Wenn wir in Doppelbesetzung losfahren.
Immer 1-1, oder?
Ja.
Wenn wir zu zweit waren, das stimmt. Immer 1-1. Tja, jetzt Paderborn gegen Köln verloren. Hinspiel, da warst du, glaube ich, anwesend, oder?
In Paderborn war ich. Da macht die Eintracht echt ein passables Spiel und hat natürlich in gewissen Spielsituationen auch Glück gehabt damals, dass diese Paderborner Angriffsmaschinerie nicht zugeschlagen hat. aber hinten raus auch Pech mit, glaube ich, einem brillanten Abschluss von Sydney Rebiger, der in dem Spiel zurückkehrt und sich direkt dann wieder verletzt. Die Verletzung ist wieder aufgebrochen. Ich meine, es gab auch noch einen Alu-Treffer in der Schlussphase. Also das wäre ein Spiel gewesen, da hätten sie auch dreifach punkten können mit ein bisschen Glück hinten raus. Boah. Aber ja, wenn die Eintracht so ganz zufällig wieder ein Feuer entfachen will, dann ist es wahrscheinlich doch wieder die ideale Variante, am Freitagabend ein Feuerwerk da abzubrennen. Einfach, also, ich kann mir jetzt gerade nicht erklären, wie das passieren soll, aber gegen den HSV hat damit ja auch keiner gerechnet. So, das ist jetzt die reine Hoffnung, dass sowas passieren schon kann, wenn an der Hamburger Straße.
Wir machen jetzt ein Phrasenschwein hier. Ja? Wie immer, wenn wir von Hoffnung reden, dann muss jemand was reinschmeißen.
Ja. Ja, aber wenn an der Hamburger Straße das Flutlicht angeht, dann ist vieles möglich. Das sagen einem ja auch immer ehemalige Spieler, aktuelle Mitarbeiter. Nur der ganze Club muss diesen Mythos vielleicht auch mal wieder mit Taten unterfüttern. Ansonsten fährt jede Mannschaft gern nach Braunschweig.
Stichwort Sydney Rebiger, gestern in Münster auch nicht im Kader. Für dich eine Überraschung? Oder ist noch nicht so weit nach der Verletzung?
Dafür habe ich zu wenig von ihm gesehen in letzter Zeit. Aber klar, dieser Kader, der enthielt auch schon einige Botschaften. Ne? So, du sagst, die Nationalspieler waren nicht dabei, beziehungsweise standen nicht auf dem Feld. Dann hat man Spieler, die über Wochen auf der Tribüne gesessen haben, wieder in die Startelf beordert. Auch ein Robin Krause hat zuletzt nicht viel gespielt, wurde wieder eingewechselt.
Er hat auch mitgecoacht ein bisschen.
Hat auch mitgecoacht.
Fand ich überragend übrigens. Also der war Feuer und Flamme. Der ist häufig aufgesprungen und hat sich ein bisschen eingemischt, als er noch auf der Bank saß.
Ja, Walid Olcik war, wissen wir nicht, unterwegs mit Kumpels den Abend davor.
Offenbar.
Vielleicht muss man in dieser Phase dann auch mal das Handy beiseite legen.
Vielleicht.
Marco Johansson zurück im Kader. Positiv hat Torben Hoffmann auch immer Mut zugesprochen von der Bank. Er war mit immer einer der Ersten, der stand, der den Daumen nach oben gezeigt hat, der einfach von außen auch ein bisschen mitgecoacht hat. Und das nach seiner, jetzt habe ich den Daumen nach oben, habe ich den Witz liegen lassen.
Ja, den hast du jetzt, stimmt, den hast du jetzt versemmelt, aber ja, das nehmen wir nicht nochmal auf jetzt.
Okay, gut. Lass uns über Paderborn sprechen.
Ich wollte noch eine Sache sagen. Okay. Du hast es gerade angesprochen, einige Botschaften, ein paar Spieler, die jetzt zuletzt auch auf der Tribüne saßen, Paul Jäckel, ist da einer von, was meinst du, wie geht man in so eine Kommunikation dann rein als Coach? Ich meine, Daniel Scherning ist jemand, der das gut kann. Das hat er schon häufig unter Beweis gestellt, aber so einem Spieler dann zu sagen, naja, du hast jetzt irgendwie die letzten 3 Wochen auf der Tribüne gesessen, du warst nicht mal im Kader, jetzt mal bitte wieder in die Startelf, ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Oder meinst du, die sind alle wirklich so professionell, dass das easy geht?
Ja, es sind ja auch Menschen und es macht eben ja was mit einem, wenn die da draußen sitzen. Ja, ich glaube, es kommt dann viel auf die ersten Ballkontakte, auf die ersten 25, 30 Minuten auf dem Rasen an. Entscheidest du deine direkten Duelle für dich?
Aber ich meine ja vorher, im Vorfeld.
Ja, vorher freust du dich wahrscheinlich, dass du endlich wieder spielen darfst, weil die haben alle diesen Traumjob, dürfen die ganze Woche sich mit Fußball beschäftigen. Und wenn man dann am Wochenende nicht spielen kann, dann ist es ja komplette Scheiße. Mhm. Und klar, da kannst du auch ein Leihspieler von Union Berlin sein, der weiß, dass er im Sommer auch noch eine gesicherte Zukunft irgendwo hat. Egal, was jetzt in Braunschweig passiert, aber trotzdem willst du doch kicken.
Ja, ich meine ja auch eher aus der anderen Perspektive, ist egal. Ich meine aus der Trainerperspektive, du musst ja als Trainer dann einem Spieler das irgendwie nahe bringen, nach dem Motto, naja, in den vergangenen Wochen habe ich aus den und den Gründen anders auf andere gesetzt, aber jetzt brauchen wir dich wieder. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, auch wenn das alles Profis sind, du musstest ihnen ja vernünftig vermitteln und ihnen vernünftig erklären, warum sie jetzt in den Wochen davor keine Rolle gespielt haben und plötzlich brauchst du sie aber wieder und sie gehören zu deiner Startelf. Das stelle ich mir nicht einfach vor, muss ich sagen. Wie gesagt, Daniel Scherning kann das, hat er schon mehrfach bewiesen, und es sind auch alles Profis, wie du aber sagst, es sind auch Menschen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, aber wir haben es ja vorhin schon angerissen, Paul Jäckel hat das ordentlich gemacht. Man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ihm irgendwie die Knie schlottern oder so.
Ja, du musst halt als Trainer auch die Fähigkeit haben, dann im Gespräch zu erkennen, ob jemand diese Chance wahrnehmen will, also ob er noch Bock hat. Und wenn Scherning das bei Paul Jäckel gespürt hat, dann war es die richtige Entscheidung, ihn wieder reinzuschmeißen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir gegen Paderborn jetzt nicht wieder 6 Wechsel in der Startelf sehen werden.
Nee, ich auch nicht. So, jetzt, du wolltest über Paderborn reden.
Ich wollte über Paderborn reden, die verlieren am Wochenende gegen den 1. FC Köln.
Ja.
Verlassen die Aufstiegsränge, beziehungsweise auch den Relegationsrang. Vierter sind sie, glaube ich. Mhm. Haben einfach eine gute, spannende Truppe. Gefühlt können die auch mal einen Jugendspieler reinwerfen und der funktioniert in diesem System. Das macht sie halt auch ein Stück weit gefährlich. Haben einen der besten Zweitligatrainer, finde ich, der auf kurz oder lang in der Bundesliga landen wird. Und das wird echt eine harte Nummer. Andererseits, ja, es hilft ja nichts. Du musst jetzt anfangen, die Siege zu holen, wie auch immer.
Nee, du kannst es nicht, jetzt kommen 3, tabellarisch gesehen zumindest, Kracher, danach kommt dann Regensburg. So lange kannst du nicht warten. Zumal ja auch, ich meine, Eintracht hat noch immer gegen die direkte Kellerkonkurrenz nicht einen einzigen Sieg geholt.
Ja, und meine Horrorvorstellung ist jetzt, dass Regensburg beharrlich punktet.
Oh nee.
Und dann,
jetzt komm nicht mit sowas, ey.
Und dann in genau an dem Wochenende irgendwie die Chance hat, sich zumindest einen vorzuschieben. Aber das ist vielleicht auch wieder ein Stück weit Schwarzmalerei.
Ja, wir wollen positiv bleiben, haben wir gesagt.
Das hast du am Anfang gesagt, ja, aber mir fällt es gerade schwer.
Ich hab hier den Ton gesetzt für die Sendung. Da hältst du dich gefälligst dran. Ja.
Was glaubst du denn, was macht denn Eintracht jetzt, um erfolgreich zu sein bis Saisonende?
Wie meinst du das?
Na, ich glaube, sie schließen jetzt die Reihen.
Ach so, du meinst die Wagenburg aufbauen, meinst
genau,
du?
Ich glaube, es wird jetzt so ein bisschen so in das Feuer geschürt gegen alle Bedrohungen von außen und wir drinnen bleiben bei uns und jeder soll zusammenhalten. So, das ist so ein bisschen das, was ich gestern gespürt habe, dass jetzt schon so ein bisschen die Anspannung steigt.
Ja, wäre ja erstmal ein Ansatz, den ich nachvollziehen könnte.
Genau, wenn es zum Ende der Saison für den Klassenerhalt damit dann reicht, dann bin ich fein damit.
Sollen wir noch tippen?
Wir können noch tippen.
Willst du anfangen?
Ich sage, es gibt ein 1-1.
Das wollte ich auch sagen. Dann sage ich, sie gewinnen 2-1. Komm, muss ja jetzt. Positiv, gut, ne? Und so.
Genau, Tobi bleibt positiv.
Ich gebe mir richtig Mühe. Hast du das nicht gemerkt, dass ich mir Mühe gebe, positiv zu bleiben?
Erkenne ich auch an.
Siehste. Okay, in diesem Sinne, Lasi, ja. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.